15. Brief. Nicht zum ersten Mal wird mir geschrieben, dass durch die von mir verkündeten Lehren an sich schon so vieles, was früher schwere Fragen hervorgerufen habe, plötzlich klar und verständlich werde, oder, um mit ihren Worten zu reden, dass alles ein neues Gesicht bekomme. Das ist jedoch kein Wunder, denn ich erzähle ja nicht etwas, das ich mir lustig ausgedacht habe oder in schwerem Nachdenken fand, sondern berichte von der gegebenen Struktur des Lebens im ewigen Geiste, weil sie mir bekannt ist aus eigenem lichten Erleben und bekannter als alles, was ich außer ihr jemals kennenlernte. Da aber alles Leben aus dem ewigen substanziellen Geiste hervorgeht und das erdemenschliche Gehirnbewusstsein bei aller darüber verhängten Dunkelheit der Tiernatur dennoch Einflüsse aus dem ewigen substanziellen Geiste fortwährend empfängt, ob es sie nun auffassen mag oder zu dumpf ist dazu, so kann schon das bloße Aufzeigen der Struktur ewigen Geistes Lebens zu einem ersten Erwachen führen, wonach man die Welt freilich etwas anders betrachten wird als früher. Ob einer damit schon alles hat, was er sich vordem für seine Seele wünschte, oder ob er sich nun erst recht veranlasst sieht, in die ihm von mir gezeigten weiteren Grade des Erwachtseins vorzudringen, das wird zwar von ihm allein abhängen, aber nicht überall von ihm abhängig sind die irdischen Voraussetzungen zu solcher Entscheidung. Es mag bei manchen viel guter Wille vorhanden sein, seelisch wacher und wacher zu werden, aber nicht die Kraft, alle irdischen Hindernisse, die ein helleres Erwachen unmöglich machen, aus dem Wege zu räumen. Bei anderen mag diese Kraft schon da sein, aber zugleich auch die Einsicht, dass an die Beseitigung vorhandener Hindernisse nicht gedacht werden darf, weil übernommene Pflicht dadurch verletzt werden würde. Da es aber nicht die Aufgabe des Menschen auf der Erde ist, alles, was er hier zu guter Erfüllung und zu einer wenigstens relativen Vollendung zu bringen vermöchte, stehen und liegen zu lassen, um nur seiner Erkenntnis zu leben. Ja, da er, wenn er so handeln wollte, sich ganz sicher um die Frucht seines Müheins bringen würde, so fördert sich der Suchende nur durch sein Genügen an dem, was ihm seine irdischen Umstände gewähren. Alles weiterverlangen über das hinaus, was die äußeren Umstände zulassen, ist hingegen ein Danebenlangen und kann selbst das in äußerste Gefahr bringen, was ganz gewiss erreichbar wäre und Zuwachs geistigen Besitzes werden könnte. Es ist nicht viel anders als mit den alltäglichen irdischen Dingen. Wer zu viel verlangt, kommt zu nichts. Man soll nicht zu algebraischen Aufgaben und zum Integralrechnen aufsteigen wollen, wenn einem das Einmaleins noch nicht gehört. Aber die Suchenden machen sich auch viel zu fantastische Vorstellungen von dem, was sie sich im Geistigen erreichbar glauben, und keine Belehrung vermag sie davon abzuhalten, statt dem Erleben geistigen Lebens die wunderlichsten Sensationen und Ausweitungen im erdenkörperlich Bedingten mit all seinem Inhalt der einst sein sicheres Ende findenden Erleben zu suchen. Ein exaltiertes Übersteigern an sich wertvoller, den Gehalt der Seele gewichtig bereichender und auch im körperlichen Sinne urgesunder Empfindungen zu bedenklichster Nervenerregung bedeutete meistens schon geistiges Erlebnis. Vielen gilt es noch immer als notwendiges und darum höchst erstrebenswürdiges Ziel, den Körper immer mehr zu vergeistigen, was sie natürlich von einer Selbsttäuschung zur anderen führen muss. Zur geistgesetzlich geforderten Verkörperung des Geistes gelangen die allerwenigsten, jene allein, die nur das Wirkliche wollen, aber keine Sensationen. Es kann der Wissensmensch im Irdischen nicht leicht begreifen, dass alles ewige Erleben selbst sich Inhalt ist, dass der Erlebende im Ewigen kein anderes erlebt, das ihm dem irdischen Erleben gleich durch sein Erlebnis nahe käme. Im Ewigen bleibt irdische Erlebensweise Schein und Schaum. Erst ein sich selbst erschließendes Erleben öffnet ewigkeitsgezeugten Raum. Wenn Paulus, der Zeltmacher aus Tarsus, dieser von den heutigen nur mit einer die größte Distanz schaffenden Scheuen Ehrfurcht zu verstehende, größte Gewaltmensch unter jenen ärgsten Kleinasiaten, die Jesu Lehre zu sich selber und zu eigenem Erleben brachte, den Ausspruch wagt, kein Auge hat es gesehen, kein Ohr gehört, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, so hat er damit aufs Deutlichste alles wirkliche geistige Erleben umschrieben. Doch man hat dieses Wort eines Wissenden in der Ausdeutung geradezu umgekehrt und ihm den törichten Sinn unterlegt, als ob das den Gottliebenden Vorbehaltene ein wahrer Sinnenschmaus wäre, von einer Art, die über alles dergleichen im Irdischen Erlebbare weit hinaufgesteigert sei. Aber im Lichte ist Erkenntnis und Erkanntes dem Erkennenden vereint, und was im Irdischen getrennt erscheint, ist nun nicht mehr entfernt in Raum und Zeit, denn alles ist zugleich und gleichen Ortes in der Ewigkeit. Wie diese Dinge sich geheim begeben, weiß keine Sprache fassbar darzustellen, denn niemals lässt in Worten sich erhellen, was nur erfahrbar wird als lichtes Leben. Ich brauche Ihnen wohl kaum zu sagen, dass es mein, erdenmenschlich betrachtet, sehnlichster Wunsch wäre, Sie noch in Ihrem Erdenleben zugleich in diesem lichten Leben des ewigen Geistes finden zu dürfen. Meine immer da segnende Hilfe wird Ihrem Streben stets nahe sein.